Frau Krämer litt unter der schwierigen Situation in ihrer Ehe. Sie kam oft niedergeschlagen und voll aufgestauter Wut zur Gemeinde.
Herr Weber, ein in der Seelsorge engagiertes Gemeindemitglied, gab Frau Krämer häufig die Gelegenheit, ihr Herz bei ihm auszuschütten. Herr Weber dachte, er könnte Frau Krämer helfen, wenn er ihr immer wieder verständnisvoll zuhören und zur Seite stehen würde. Herr Weber gab Frau Krämer zu verstehen, dass ihre Reaktion auf die Schwierigkeiten in der Ehe sozusagen kein Wunder sei. Ohne es zu merken und zu wollen, unterstützte Herr Weber Frau Krämer lediglich in ihrem Selbstmitleid und in ihrer Wut. Herr Weber merkte auch nicht, dass er eigentlich überfordert war, Frau Krämer angemessen zu helfen. Er zerstörte unbewusst bei Frau Krämer die Hoffnung auf Veränderung. Er meinte es zwar gut, aber da er nur Mitgefühl zeigte, verstand Frau Krämer nur das eine.
Die schwierige Lage in deiner Ehe kann sich nicht ändern. Das, was du tust, ist das, was du halt in dieser verfahrenen Situation tun kannst. Es gibt für dich keinen Ausweg. Und von Jesus kannst du dann auch keine Hilfe erwarten. Mit deiner schwierigen Situation musst du halt leben.
Frau Krämer brauchte mehr als Mitgefühl. Sie brauchte Herausforderung und Hoffnung. Sie sollte von konkreten Möglichkeiten hören, wie sie mit ihren Eheproblemen besser umgehen kann, wie sie ihre Einstellung und ihr Verhalten ändern kann und dass Gott ihr dabei helfen will. Herr Weber ist ihr das schuldig geblieben.
Hätten Sie, liebe Hörer, die Gefahren und die Fehler in der gut gemeinten Seelsorge von Herrn Weber erkannt?
Wir wollen uns der möglichen Gefahren und Fehler in der Seelsorge bewusster werden. Ich hebe dabei die wunden Punkte hervor, auf die wir in der Seelsorge besonders achten sollten. Kommen wir zunächst zu den Gefahren.
Die erste Gefahr.
Fragwürdige Motive des Seelsorgers.
Da kann es sein, dass ich als Seelsorger oder Seelsorgerin eine stolze Haltung einnehme. Ich denke dabei keineswegs nur an die sogenannten Profis, sondern gerade auch an die Laien. Dass wir eine stolze Haltung einnehmen, wird zumeist unbewusst so sein. Ich beuge mich sozusagen von oben herab zum Ratsuchenden. Ich selbst stehe aufrecht, stark und selbstbewusst da, wogegen der Ratsuchende seelisch hilflos am Boden liegt. Stolz kann mich dazu verführen, ein Idealbild von mir zur Schau zu tragen. Dabei verleugne ich die Wirklichkeit. Mit der Maske, die ich aufsetze, versuche ich, meine Unsicherheit zu verbergen. So kann es sein, dass ich bereit bin, mir Schwierigkeiten anzuhören, Ratschläge zu erteilen, es aber peinlich vermeide, mich selbst für den Rat und Hilfesuchenden zu öffnen. Dann unterstütze ich Schwäche, Hilflosigkeit und offenes Eingestehen von Problemen nur bei dem anderen, während ich das eigene Selbstbild von solchen Flecken sozusagen um jeden Preis frei halte. Ich will dann unbedingt meinem Idealbild eines vollkommenen Seelsorgers entsprechen. In Wirklichkeit verdränge ich dabei die Zweifel, die mich selber belasten, die Ohnmacht, die mich lähmen will, die Spannungen, mit denen ich mich selber auseinanderzusetzen habe.
Die stolze Haltung des Seelsorgers stellt für ihn eine große Gefahr dar. Sie führt nicht selten in die Vereinsamung. Sie kann dazu führen, dass der Seelsorger sich schließlich selbst vollkommen hilflos erlebt.
seelsorgerlich engagiert bin, kann es auch sein, dass ich eine sogenannte selbstlose Leistung zu vollbringen suche. Mein unbewusstes Motiv wäre dann, ich werde nur aufgrund dessen geliebt, was ich leiste, nicht aufgrund dessen, was ich bin. So setze ich alles auf die eigene Leistung. Ich will mir Liebe und Anerkennung in der Seelsorge erarbeiten. Und wenn ich mich von Gott ebenfalls nur aufgrund meiner eigenen Leistung geliebt weiß, dann ist es naheliegend, dass Sünde und Schwierigkeiten, die mich selbst bedrücken, durch seelsorgerliche Hilfeleistungen ausgeglichen werden sollen.
In dieser Haltung liegt für den Seelsorger die Gefahr der Selbstverachtung. Er versucht, den anderen mehr zu lieben als sich selbst. Es kann für ihn so weit kommen, dass er seinen seelsorgerlichen Dienst nur noch negativ erlebt. Als eine niederdrückende Belastung und vielleicht sogar als eine Bestrafung. Er hat dann seinen Dienstauftrag von einem falschen Leistungsdenken her missverstanden.
Als seelsorgerlich aktives Gemeindeglied sollte ich mich schließlich fragen, ob ich nicht durch Seelsorge meine unbewusste Herrschsucht befriedigen will. Das tue ich dann eher unbewusst, indem ich meinen Rat und meine Verhaltensvorschläge durchzusetzen suche. Ich nehme dem Ratsuchenden dann Erwägungen und Entscheidungen ab. Damit binde ich ihn gleichsam an mich. Das führt schließlich in Abhängigkeit und Unmündigkeit, die nicht helfen, sondern zu neuen Problemen werden.
In vielen Fällen hat der Seelsorger eine gewisse Macht. Entscheidend ist dabei, dass er seine oftmals aus der Beziehung und der Situation sich ergebende Machtposition konstruktiv ausfüllt und den Ratsuchenden nicht in neue Schwierigkeiten führt.
Was sollte nun den Seelsorger motivieren?
Welche Auswirkungen hat eine positive Motivation?
Wenn ich selbst die Liebe und Hilfe Gottes in meinem Leben erfahre und Vergebung meiner Schuld empfange, wenn ich die Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus angenommen habe, werde ich mich nicht selbstgefällig zu einem Hilfesuchenden hinabbeugen. Ich erlebe mich selbst als Hilfsbedürftigen mit meiner Unvollkommenheit und meinen persönlichen Grenzen. Ich werde Seelsorge an der eigenen Seele üben. Ich werde selbst Seelsorge bei einem Seelsorger suchen. Dabei brauche ich keine Angst zu haben, mein Gesicht zu verlieren. Ich bin dann weniger auf das Lob und die Bewunderung anderer aus. Ich weiß mich ja von Gott angenommen und geliebt. Ich kann den Rat- und Hilfesuchenden lieben, weil ich mich selbst angenommen habe mit meinen Schwächen und Begrenzungen. Ich weiß, dass ich die Erlösung in Jesus Christus habe und sie nicht durch eigene Leistung verdienen muss. Ich bekomme dann die Einstellung zum Demütigen helfen. Aus Dankbarkeit und innerer Freude, nicht aus Leistungszwang. Aus Demut und Liebe, nicht aus Stolz. Aus Barmherzigkeit und Sanftmut, nicht aus Herrschsucht. Im Blick auf meine Motivation für die Seelsorge hilft nur eine ehrliche und gründliche Selbstprüfung vor Gott unter den Worten von David aus Psalm 139, Vers 23.
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine.
Soweit die Ausführungen zur ersten Gefahr der Seelsorge, fragwürdige Motive.
Zweite Gefahr.
Seelsorge im Alleingang.
Die Erfahrung zeigt, dass viele Seelsorger bei schwerwiegenden Beratungsfällen zu häufig und zu lange alleine arbeiten. Leider haben viele Seelsorger das Gefühl, als wäre mit einer Ab- bzw. Weitergabe eines Seelsorgefalls das Eingeständnis der eigenen Unzulänglichkeit oder des Scheiterns verbunden. Für den Seelsorger ist es sehr wichtig, dass er die Kunst lernt, Rat und Hilfesuchende an erfahrenere bzw. kompetentere Seelsorger, Berater und Therapeuten abzugeben. Ansonsten lauert folgende Gefahr.
Der Seelsorger, der ganz auf sich allein gestellt arbeitet, enthält durch eigenes Versäumnis manchem leidenden Menschen die spezielle Hilfe, die er eigentlich benötigt, vor. Durch das Schuldigbleiben einer angemessenen und notwendigen Hilfe kann der Seelsorger schuldig werden.
Welche Rat- und Hilfesuchenden vermittelt man nun weiter?
Personen, denen andere wirksamer helfen können, die auch nach ca. 5 Unterredungen nicht auf seine Hilfe ansprechen, deren Bedürfnisse eindeutig seine Zeit und seine Ausbildung überfordern, die Probleme haben, für deren Behandlung effektive, spezialisierte Institutionen am Ort vorhanden sind. Da sind beispielsweise zu nennen
Stellen für Alkoholiker, Blinde, Schwerbehinderte, Nichtsesshafte, Menschen, die juristische Hilfe brauchen.
Welche Personen vermittelt man auch noch weiter?
Personen in ernstlichen, chronischen, finanziellen Schwierigkeiten, die eine medizinische Versorgung oder die Einweisung in ein Krankenhaus nötig haben, die intensive Psychotherapie benötigen, bei deren eigentlichen Problemen man sich sehr unsicher ist, die ernstlich depressiv und suizidgefährdet sind, Personen, auf die der Seelsorger sehr stark negativ reagiert.
Der Seelsorger sollte einen Ratsuchenden auf jeden Fall motivieren, zu einem Psychiater zu gehen, wenn er eines oder mehrere der folgenden Symptome erkennt.
Der Betreffende glaubt, dass andere ihn verfolgen, sexuell bedrängen oder ihn auf rätselhafte Weise beeinflussen. Er leidet unter Größenwahn. Sein Verhalten ändert sich abrupt. Er hört Stimmen, sieht Visionen oder nimmt Gerüche wahr, die nicht existieren. Er hat fixe, sprunghafte und überspannte Ideen und Ängste, die sich jeder Logik entziehen. Es wiederholen sich bei ihm bestimmte Zwangshandlungen oder Wahnvorstellungen. Er ist desorientiert, das heißt, er hat Schwierigkeiten, mit Zeit, Ort und Identität umzugehen. Er ist stark depressiv oder merkwürdig ausgelassen oder aggressiv. Er hat Selbstmordgedanken. Soweit die Seelsorge im Alleingang als zweite Gefahr.
Dritte Gefahr.
Das Nichterkennen seelsorgerlicher Fallen.
Die erste Falle.
Missverstandene Übertragungen.
In einem seelsorgerlichen Gespräch spricht der Rat- und Hilfesuchende nicht nur bewusst mit dem Seelsorger. Unbewusst spricht er auch noch mit ganz anderen Personen, zum Beispiel mit seinem Vater, mit seiner Mutter, seinem Lehrer, seinem großen Bruder. Es werden immer, ohne dass es der Ratsuchende weiß, mehrere Gespräche gleichzeitig geführt und auch anderes ausgefochten als das, was gerade dran ist. Es kommt der Seelsorge zugute, wenn der Hilfesuchende seine Gefühle und Affekte, das sind stärkere emotionale Regungen, auf den Seelsorger überträgt. Der Seelsorger kann an diesen Übertragungen ablesen, in welcher Verfassung sich sein Gegenüber befindet und wie er sinnvoll auf ihn eingehen kann. Das, was der Ratsuchende dem Seelsorger an Gefühlen, Aggressionen, Ängsten und Affekten ins Gesicht schleudern kann, ist häufig nicht leicht zu ertragen und kann dem Seelsorger Probleme bereiten. Der Ratsuchende beweist aber damit sein Vertrauen gegenüber dem Seelsorger.
Damit darf der Hilfesuchende etwas tun, was der Seelsorger selber nicht tun sollte.
Gefühlsmäßige, starke Reaktionen des Seelsorgers würden den Gesprächsverlauf belasten. Der Seelsorger muss wissen, dass der Ratsuchende mit seiner Kritik und seinen Aggressionen, zum Beispiel an Zuständen in der Gemeinde oder Kritik am Seelsorger selbst, gar nicht den Angegriffenen meint, sondern dass er in Wahrheit eine ganz andere Auseinandersetzung führt. Beispielsweise mit seinem Vater, mit seinem Arbeitgeber oder mit anderen Personen. Eine Gefahr lauert darin, dass der Seelsorger das nicht erkennt und entsprechend emotional reagiert. Ein Beispiel für eine missverstandene Übertragung.
Und Sie bekommen als Seelsorger das alles mit und machen auch nichts dagegen. Sie sind auch nicht besser. Ihr könnt mir alle mal den Buckel runterrutschen. Sie, Feigling, auch.
Solche Beleidigungen lasse ich mir nicht gefallen, das nehmen Sie sofort zurück. Oder Sie können sehen, wo Sie bleiben.
Zweite Falle.
Sich vor den Karren spannen lassen.
Je länger einer sich seelsorgerlich einbringt, desto mehr kann er die Erfahrung machen. Es werden an einen immer wieder neue Wünsche und Bedürfnisse herangetragen. Eine große Gefahr lauert gerade darin, dass ein Hilfesuchender den Seelsorger sozusagen vor den Karren seiner Wünsche und Bedürfnisse spannt. Wenn der Seelsorger diese Gefahr nicht rechtzeitig erkennt und dagegen steuert, dann erlebt er sich bald als eine Gans, wie es einmal ein Seelsorger sagte, die gerupft worden ist. Das kann sich zum Beispiel in Frustration, Erschöpfungszuständen und Depressionen zeigen. Deshalb gilt:
Der Seelsorger erfüllt nicht alle Wünsche und Bedürfnisse des Rat- und Hilfesuchenden. Er muss auch Nein sagen können. Er prüft, ob es sachlich bzw. persönlich notwendig und hilfreich ist, einen Wunsch zu erfüllen und dieser auch moralisch und ethisch mit biblischen Maßstäben vereinbar erscheint. Ferner prüft er ehrlich, ob er selber den Wunsch erfüllen soll und kann.
Noch zwei wichtige Aspekte in diesem Zusammenhang.
Es gibt Ratsuchende, die haben eine Neigung, sich an den Seelsorger sozusagen zu klammern.
Das kann einen Seelsorger zunächst einmal sehr rühren. Mit der Zeit wird der Seelsorger aber erkennen, dass er durch das Verhalten des Hilfesuchenden eingeengt wird. Der Ratsuchende kann ihm sogar lästig werden. Dazu gehören gerade auch die zahlreichen Anrufe bei Tag und Nacht. Hier muss der Seelsorger seine Beziehung im Wechselspiel zwischen einfühlsamer Nähe und hilfreicher Distanz gestalten. Der Seelsorger sollte zum Beispiel nicht großzügigerweise sagen:
Ich bin immer für Sie da. Sie können mich jederzeit anrufen.
Es gilt also, dem Rat- und Hilfesuchenden zu verstehen zu geben, für welche Fragen und Probleme der Seelsorger Ansprechpartner sein will und für welche nicht. Für die Abfahrtzeiten von Zügen sollte er nicht der Ansprechpartner sein. Auch sollte der Ratsuchende wissen, zu welcher Zeit er in der Regel den Seelsorger anrufen kann und zu welcher nicht. Wegen einer theologischen Frage ist ein Anruf am Sonntagmittag ebenso unangemessen wie am Dienstag um 23.30 Uhr. Anders sieht es bei einer Selbstmordgefährdung aus. Ein weiterer wichtiger Aspekt:
Es gibt Hilfesuchende, die versuchen, den Seelsorger als ihren Verbündeten gegen Dritte einzuspannen.
So versucht zum Beispiel in der Eheseelsorge die Ehefrau mit einseitigen Darstellungen und Beschuldigungen den Seelsorger gegen ihren Mann mobil zu machen. Der Seelsorger muss beide Parteien anhören, sich unparteiisch verhalten und sich ein eigenes Bild von der Situation machen. Kommen nun zu einigen Fehlern, die immer wieder von Seelsorgern gemacht werden.
Der erste Fehler:
Moralisieren blockiert das Gespräch miteinander.
Der Seelsorger hört dem Ratsuchenden nicht erst richtig zu. Er lässt ihn nicht ganz aussprechen und seine Ansichten kundtun. Der Seelsorger kommt sofort mit seinen Wertmaßstäben. Der Hilfesuchende fühlt sich dadurch bedrängt und eingeengt. Er erlebt das, was der Seelsorger sagt, mehr oder weniger als versteckten Vorwurf. Das weitere seelsorgerliche Gespräch wird dadurch blockiert. Der Ratsuchende wird sich mit seinen moralischen Einstellungen zurückhalten, wird sich dem Seelsorger gegenüber unehrlich verhalten.
Als Christ sollten Sie in dieser Frage eine entschiedene Haltung einnehmen.
Ohne dass der Seelsorger es merkt, kann er den Ratsuchenden zum Verschweigen und Heucheln animieren.
Der zweite Fehler:
Absolut richtige Stellungnahmen schneiden weitere Gespräche ab.
Der Hilfesuchende wird den eindeutigen und absolut richtigen Rat des Seelsorgers persönlich nehmen. Wenn die Sache so eindeutig ist, dann braucht darüber nicht weiter gesprochen werden, wird er denken. Er wird womöglich weitere Gespräche abschneiden.
Sehen Sie einmal Jesus an. Er hat in Gethsemane auch gebeten, Gott möge den Kelch des Leidens und Sterbens an ihm vorbeigehen lassen. Er wollte schließlich doch, dass Gottes Wille geschehe und nicht seiner.
Einem Menschen, der sich in einem depressiven Loch befindet, oder einem Sterbenden, wird eine solche Belehrung kaum Trost und Beistand vermitteln. Dass Beten in schwierigen Lebenssituationen eine Hilfe ist, weiß der Depressive und Sterbende zumeist ohnehin. Solche biblischen Richtigkeiten sollten wir den Betroffenen ersparen. Derartige Belehrungen führen nämlich dazu, dass im weiteren Verlauf des Gesprächs von den persönlichen Problemen abgewichen wird.
Hilfreicher ist, wenn Seelsorger und Hilfesuchender miteinander beten. Hier wird die Kraftquelle des Gebets nicht theoretisch besprochen, sondern in Anspruch genommen. Das ist die eine Seite. Die andere ist, der Seelsorger muss an dem persönlichen Problem dranbleiben und den Hilfesuchenden weiter begleiten.
Der dritte Fehler.
Vorschnelle Diagnosen führen zu Vorurteilen.
Diagnostische Feststellungen und Aussagen können ein hilfreicher Weg sein, gemeinsam über Erscheinungen, Hintergründe, Zusammenhänge zu sprechen, aber auch über die Folgen und Auswege. Der Seelsorger kann aber dem Fehler verfallen, schon im ersten Gespräch ein diagnostisches Urteil abzugeben.
Ihr Misstrauen gegenüber dem Gemeindeleiter ist ja entweder krankhaft oder dämonisch.
Der Ratsuchende kann sich vom Seelsorger so überzeugen lassen, dass er sein Misstrauen als eine psychische Störung oder dämonische Belastung versteht und verzweifelt aus dem ersten Gespräch geht. Dabei kann es sein, dass er lediglich ein etwas überzogener Pessimist ist, dessen Gedanken einer Korrektur bedürfen.
Der vierte Fehler.
Verallgemeinerungen nehmen den Ratsuchenden nicht persönlich ernst.
Der Seelsorger geht im Gespräch gar nicht auf die persönlichen Schwierigkeiten des Hilfesuchenden ein. Er reagiert mit allgemeingültigen Antworten.
Seit einigen Monaten überkommen mich Zweifel, ob ich überhaupt erlöst und ein rechtes Kind Gottes bin. Ich habe Angst davor, Gott nicht zu genügen.
Es gibt viele Menschen, die an diesem Punkt Schwierigkeiten haben.
Wenn ein Seelsorger auf die geistliche und seelische Not eines Menschen so antwortet, letztlich aber nicht mehr dazu zu sagen hat, dann nimmt er sich der konkreten Not des leidenden Menschen nicht an. Man könnte darin eine unbewusste Abwehr des Seelsorgers sehen. Vielleicht, weil er sich überfordert erlebt.
Die Überwindung von Gefahren und Fehlern auf einen Punkt gebracht.
Die Seelsorgerin oder der Seelsorger sollte den Ratsuchenden dort abholen, wo er sich befindet. Es darf nichts abgefordert werden, was noch gar nicht reif ist. Der Seelsorger muss darauf achten, dass der Hilfesuchende nicht überfordert und nicht überfüttert wird. Es gilt zu erkennen, ob in der gegenwärtigen Situation der Partner ein mutmachendes und tröstendes Wort nötig hat oder ob seine allzu große Sicherheit erschüttert werden muss. Was genau sozusagen dran ist, kann nur vom Ziel der Seelsorge her beurteilt werden. Das Ziel aber bleibt der heile Mensch in seiner Beziehung zu Gott, zu sich selbst, zu anderen und zu den Dingen der Schöpfung.